Kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was hat uns diese Woche bewegt und aufgeregt? Wer waren die Durchstarter der Woche und wer ist wirklich entscheidend abgesackt? Auf der einen Seite haben wir am Society-Parkett einen neuen, möglicherweise eine Durchstarterin, Simone Lugner, die Witwe des Baumeisters. Sie ist der neue Dancing-Star, das ist das eine. Im Sport hat sich wiederum ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer heftig verspekuliert. Er musste zurücktreten und einige Politjournalisten in Österreich, darunter Florian Klenk und Armin Wolf, der ORF-Anchorman, verabschiedeten sich von X, vormals Twitter. Ist das jetzt lächerlich oder ein ganz großes Zeichen? Wir werden sehen und vor allem, wir werden auch darüber diskutieren, wer ist eigentlich der neue Finanzminister? Den kennt man gar nicht so wirklich, den hat man nicht so auf dem Sender und wie schaut es eigentlich aus bei den Koalitionsverhandlungen? Das waren die Themen dieser Woche. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Verleger Christian Mucher zum Wochenrückblick. Sie haben sich das alles genau angeschaut und vor allem das neue Dancing-Star-Modell Simone Lugner. Sie wird als Dancing-Star auftreten. Was sagen Sie dazu?
Ja, danke für die Einladung. Eine sehr verrückte Woche. Die lästige Witwe lässt wieder von sich hören. Jeden Tag irgendein neuer peinlicher Auftritt. Also sie macht sie ihrem verwichenen Mann nicht nur nach, sie versucht ihn zu übertrumpfen. Und der ORF überschlägt sich ja jetzt mit der Wahl seiner Prominenten. Wir haben nachzulesen auf www.mucher.at. Im Extradienst hat Telegratius eine sehr böse Kolumne geschrieben, die meisten Prominenten, die dort bei Dancing Stars auftreten, kennt keiner. Dann gibt es noch irgendeinen abgehalfterten ORF-Koch, die Frau Glawischnik, um Gottes Himmels Willen, warum tut sie das? Und Simone Lugner. Und da fragen wir uns natürlich, was wird passieren im ORF? Wird sie mit einem 3D-Hologramm von Richard Lugner tanzen? Wird sie den Totenkopf von Richard Lugner mitbringen? Wird sie Blumen vom Grab in das Publikum werfen? Wird er als so eine Schablone in der ersten Reihe sitzen und Kusshändchen seiner Witwe zuwerfen? Wird sie in einem Leichenwagen zum ORF geführt, wie seinerzeit bei Harold und Maud? Wird sie mit einem transparenten Kleid mit den Gebeinen von Richard Lugner bestückt dort auftreten? Kinder, bitte, es ist unvorstellbar. Das passiert aber jetzt nicht bei RTL 2 oder bei, weiß ich nicht, Vox 97. Das passiert im ORF. Das ist das dem Rundfunkgesetz unterworfene Qualitätsprogramm. Und also, Freunde, ich muss sagen, wobei es ist natürlich nicht der ORF, es ist die Expertise des Unterhaltungschefs dort. Ja. Und da musst du wirklich sagen, Kinder, habt ihr es wirklich noch alle?
Ja, vor allem der Unterhaltungschef ist ja nicht Ihr engster Freund.
Nein, ist nicht unbedingt mein engster Freund, aber reden wir über was Vernünftigeres. Reden wir darüber, wie schön ist es, Präsident zu sein.
Ja, Fußballpräsident in Österreich, aber auch da kann man...
Kannst du mal schnell wieder anhören. Ja. Jetzt werde ich Ihnen ein ganz großes Geheimnis verraten. Es ist viele Jahrzehnte her, ich wollte einmal Präsident sein und ich war Präsident. Nämlich, eine meiner Töchter war Eiskunstläuferin, hat erst relativ angefangen, Eiskunstlauf zu betreiben, ich glaube so mit 13 oder 14, was zu spät ist, wenn du da international Erfolg haben willst, die fangen ja schon mit 3 an oder was. Und ein Bekannter von mir, der mich sehr geschätzt hat, hat gesagt, Herrst, ich bin Präsident von einem sehr etablierten Wiener Eislaufverein, dessen Namen ich nie sagen werde, aber er ist da so irgendwo in der Jörgerstraße ums Eck zu Hause gewesen, weiß eh jeder, wer das ist, und hat mir angeboten, dort Präsident zu werden. Und plötzlich war ich Präsident. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du eine Visitenkarte hast, wo der Name von dem Dings steht und Präsident. Und dann habe ich mir das einmal angeschaut und bin einmal dort gewesen. Und ich war der kürzeste Präsident in der Geschichte dieses Verbandes, weil ich habe kein einziges Budget verantworten müssen. Weil mir wurde anfangs gesagt, pass auf, das Budget, das brauchst nicht du machen, das macht jemand anderer. Du bist nur der Präsident, das kümmert dich nicht. Nachdem ich aber jemand bin, der sich Sachen gern anschaut, habe ich mir alles angeschaut. Und da bin ich auf Folgendes draufgekommen. Die Stadt Wien zahlt zum Beispiel für die Europameisterschaft was zu. Das heißt, für die Unterkunft, für die Flüge, für die Trainer, für die Vorbereitungen. So, jetzt sage ich, wo ist denn das Geld hier? Wo wird denn das verbucht? Haben die gesagt, im Moment, dafür kaufen wir neue Kabinen, dafür kaufen wir neue Spinde, dazu kaufen wir eine neue Eisreinigungsmaschine. Sage ich, im Moment, entschuldige, sie ist ja zweckgebunden. Das ist ja für die Europameisterschaft gedacht. Sagen die, nein, das machen wir immer. Ich habe mir die Bücher angeschaut von denen und ich habe mich so schnell geschlichen. So schnell kannst du dich gar nicht schleichen. Und ich habe kein einziges Budget dort verantwortet. Ich weiß heute, das Schlimmste, weil das waren es bei diesem Verein oder sind es bei allen anderen Vereinen, sind die Funktionäre. Die Funktionäre sind das Letzte, sind für den Hugo, zerstören den Sport, wollen selber nur durch die Gegend fliegen, sie wichtig machen, auf Spesen fressen, die entsprechenden Institutionen abzocken bis zum geht nicht mehr. Und jetzt haben wir endlich einen guten Trainer. Wir haben eine super Mannschaft. Ja, okay, die machen das Management nicht und die machen ihre Betreuer nicht. Aber entschuldige, anstatt dass die auf die Knie fallen und dem danken, dass er nicht zu Bayern München gegangen ist, mit dem Zehnfachen der Gastirn der ÖFB zahlt, fangen die an dort zum Streiten, die Idioten, und wir spielen das letzte Match unentschieden. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Streit seine Auswirkungen auf die Mannschaft gemacht hat. Ich habe das letzte Match natürlich gesehen, dass wir ja überlegen, dominiert haben, und jede normale Mannschaft gewinnt es. 1:1 am Schluss, Katastrophe, Gruppensieg verpasst. Jetzt müssen wir über die Bande spielen. Aber die Kraft, und das hat jeder gelernt, der irgendwo im Geschäft tätig ist, die man im Innenverhältnis durch Streit verliert, ist genau die Kraft, die einem im Außenverhältnis gegen den Mitbewerb fehlt. Und die Kraft, die die verloren haben durch Streiten, mit den depperten Präsidenten, entschuldige, wenn ich das so sage, ist die Kraft, die wir am Fußballfeld braucht hätten, um das entscheidende Tor zu schießen. Herr Präsident, ich bedanke mich dafür, dass Sie weg sind. Solche Typen, ich will nicht mehr sagen, sonst kriege ich eine Klage, aber das geht mir wirklich alles bis zum geht nicht mehr auf die Nerven. Und da steigt mir der Gizi hoch, wenn ich sehe, was da passiert, wo unterstellt wird, der Alava hat ihn erpresst, und wo Verbalinjurien da sind. Nur weil die Spieler sagen, gebt uns bitte die Betreuer und die Leute, die wir brauchen, dass wir gute Arbeit leisten können. Ich meine, wenn es der österreichische, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Wendl, aber wenn du österreichischer Fan bist und du schaust ein Fußballmatch an in den vergangenen Jahren, musst Masochist gewesen sein. Endlich macht es einen Spaß. Aber jedes Land und jede Branche hat die Funktionäre, die es verdient. Ich war, glaube ich, der kürzeste Präsident Österreichs.
Ja, gut. Ja, das ist die eine Sache. Die andere ist, ob das der Streit beim ÖFB ursächlich auch einen Zusammenhang hat mit dem 1-1, sei mal dahingestellt. Das Tor hätten sie schon selber auch noch erzielen müssen.
Ja, aber weißt du, manchmal fehlt so dieses letzte Eizerl.
Ja, und
ich glaube dran.
Und unterm Strich geht es natürlich auch um Geld. Erstmals hätte innerhalb des ÖFB eine Frau die Finanzen verwalten sollen. Silvia Kauper-Götzl, eine Managerin, die von den ÖBB gekommen wäre.
Ja, und was sie bei den ÖBB vorher aufgeführt hat und was da für Querelen intern gewesen sind und für welchen Megaskandal sie zuständig war, ist nur in ganz wenigen Medien geschrieben worden. Wissen Sie, lieber Herr Wendl, das Problem ist halt, es steht in den meisten Medien ja nicht drin, was wirklich ist. Nehmen wir mal zum Beispiel das nächste Thema, das wir uns vorgenommen haben. Jetzt steigen da die österreichischen Top-Journalisten bei TwiX vormals Twitter aus.
Genau, ja. Armin Wolf, Florian Klenk und noch einige andere insgesamt an die,
also gut,
30.
Ja. Also es sind erstens einmal nicht die österreichischen Top-Journalisten, sondern es sind die eher linksorientierten einer, ja, sehr woken Philosophie folgenden, ja, sagen wir mal, wie nennen wir diese Blase?
No. Ich muss mir da erst eine Meinung bilden.
Gut, also gut. Also ich habe mir dazu eine Meinung gebildet. So, jetzt nehmen wir zum Beispiel den Armin Wolf. Der Armin Wolf hat 637.019 Follower.
Ist auf ja X. Etwas. Ja, so. Ist ja unglaublich.
Der hat 126.626 Posts abgesetzt. Und jetzt sagt er deshalb, weil der Elon Musk ein Rechter ist und weil das dort unangenehm geworden ist, obwohl das nicht mehr sympathisch ist, schleiche ich mich. Er sagt aber nicht, er schleicht sich. Wer weiß, wie heute normale sogenannte Influencerinnen auszucken, wenn sie ihren Instagram-Account, wo sie 32.000 Follower haben, verlieren, weil sie irgendein Blödsinn gepostet haben, irgendwelche nackten Körperteile oder sonst irgendwas, dass es da Suizidfälle gibt, dass die verzweifeln. Ich hab Freund, wenn du deren Frauen das Handy wegnimmst, stürzen sie dir aus dem Fenster. Das ist ja der Lebensinhalt. Ich habe jemanden gehört in einem Lokal am vergangenen Wochenende, der sein Handy vergessen hat und ins Lokal eingerannt ist mit 100 Kilometern und gesagt, ich habe mein Handy vergessen. Und der Ober gesagt, dort liegt es. Und er hat gesagt, das ist mein Leben. Ja, verstehst du, was ich meine? Das ist ja unglaublich. So, jetzt glaubt doch keiner, dass ein Armin Wolf, ein Georg Riedmann, Chefredakteur vom Standard, ein Florian Krenk, ein Markus Watzak, eine Euke Frank, um nur einige zu nennen, die Ingrid B. irgendwas, die sich da immer wichtig macht als Expertin und in Wirklichkeit nichts zu sagen hat, die nenne ich gar nicht, weil da sind eine ganze Reihe von Namen, die eigentlich relativ unwichtig sind und sie nur selber wichtig nehmen. Aber es glaubt doch keiner, dass die das aufgeben. Sie haben diesen Account stillgelegt, damit sie jederzeit wieder eine kennen. Aber aufgegeben haben die den Account nicht. Und da muss man jetzt noch was dazu wissen. Das ist ja dasselbe in jedem Unternehmensbereich. Wenn du im Fußball bist, sollst du dich möglichst nicht mit dem Nationaltrainer als Präsident anlegen. Obwohl der ja nicht der Manager ist. Das heißt, der Herr Mitterndorfer hat ja gut getan, zurückzutreten, weil wenn er jetzt den Trainer gegen sich hat, den alle lieben, dann hat er ein Scheißproblem. Nehmen wir den ORF. Der Herr Wrabetz hat sich ein Match nach dem anderen mit dem Armin Wolf geliefert. Aber entschuldige, jemand, der 637.000 Follower hat und damit mehr bitte Leute erreicht, als der ORF-Generaldirektor jemals erreichen wird, der hat natürlich den ORF-Generaldirektor in seiner Brusttasche. Der Herr Wrabetz hat sich gehütet, sich mit dem Herrn Wolf anzulegen, obwohl jeder gewusst hat, dass sich die beiden überhaupt nicht grün waren, im wahrsten Sinn des Wortes, und dass der Herr Wrabetz den Herrn Wolf und der Herr Wolf den Herrn Wrabetz überhaupt nicht leiden hat können. Da gibt es Dutzende Beispiele dafür. Aber der Wrabetz ist ein kluger Mann, leitet ja jetzt auch die Verhandlungen der SPÖ. Der Wrabetz hat sich zurückgehalten gegenüber dem Wolf und sich bedeckt gehalten. Mit dem solltest du dich besser nicht anlegen. Und genauso wie das im Fußball ist, gilt es natürlich auch in den Medien. Nicht anlegen mit diesen Leuten. Ja, und das ist heute das Problem, das in den Medienhäusern vorherrscht. Es gibt viele Medienhäuser, wo es sehr mächtige Journalisten gibt mit großen Reichweiten, wo sich die Herausgeber und Chefredakteur denken, oje, Schane, mit dem lege ich mich lieber nicht an.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt mit X und den Ausstieg bei X.
Kein Ausstieg, dem temporären Stilllegen und Zurückziehen. Kein Ausstieg, Herr Wendel.
Genau, ja.
Die stürzen Sie eher vom Fenster aus, dass das löschen.
Wir werden sehen, wann Sie wieder zurückkehren und wann Sie wieder Ihre Accounts befüllen werden. Weil die Frage ist ja wirklich, wie entwickelt sich das in Amerika mit Elon Musk? Und
kann ich Ihnen erklären.
Eine Frage ist natürlich auch, spielt vielleicht auch der Sebastian Kurz in einer neuen US-Regierung irgendeine Rolle, wenn auch nur indirekt? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Britisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, Elon Musk hat im US-Wahlkampf Donald Trump massiv unterstützt mit Geld und vor allem mit seiner Machtmaschine X, vormals Twitter. Er hat täglich 1 Million verlost und er wird künftig auch in Amerika eine große Rolle spielen. Er soll den öffentlichen Dienst in Amerika komplett umbauen. Ein Mann, der immer wieder genannt wird, dass er eng mit der Administration von Donald Trump zusammenarbeitet und recht gut bekannt ist auch mit dem Schwiegersohn von Donald Trump, ist Sebastian Kurz. Könnte ja sein, dass er über die Schiene Thiel, der natürlich auch Trump unterstützt hat, irgendeine Rolle spielt. Sie kennen Sebastian Kurz?
Ja, wir haben vor kurzer Zeit erst mit ihm telefoniert. Leider kann er zu meinem goldenen Verdienstzeichen, das ich bekomme, am 4. Dezember nicht kommen, weil er zu dem Zeitpunkt in Amerika ist. Und ich nehme einmal stark an, dass er dort Mitglieder der neuen Regierung treffen wird, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und wenn, dann spricht man nicht darüber. Aber zum Elon Musk möchte ich noch was sagen. Der Typ ist natürlich, dem ist natürlich ziemlich bovidel und ziemlich wurscht, was er mit X verliert. Obwohl er ja eigens nach Cannes gekommen ist, heuer im Frühjahr, wo ich ihn genießen konnte und versucht hat, die Werbekunden bei X an der Stange zu halten. Elon Musk hat laut eigenen Angaben 75 Millionen US-Dollar in den Wahlkampf von Trump, dass der das gewinnt, investiert. Wenn man Musk glauben kann, damit die Zuseher jetzt sehen, Quellen, es ist immer was anderes. Der Standard schreibt, Elon Musk hat nicht 75 Millionen in Trump investiert, sondern 118 Millionen. Die Tagesschau in Deutschland sagt, es waren 130 Millionen. Liebe Freunde, auf dem Unterschied zwischen 130 Millionen und 75 Millionen kann man Klavier spielen. Es wird dem Elon Musk aber wurscht sein und ich sage Ihnen warum und das kommt im nächsten Zahlenwerk. Um wie viel ist der Aktienkurs von Elon Musk am Tag nach der Wahl gestiegen? Und das ist sehr, sehr lustig. Kurz nach dem Wahlanstieg stieg das Vermögen von Elon Musk, Sie hören jetzt richtig, meine Damen und Herren, um 21 Milliarden US-Dollar. Wer die Zahlen nicht ganz versteht, das sind 21.000 Millionäre, Dollar-Millionäre, die jeder 1 Million haben. Am Tag nach der Wahl stieg die Aktien von Elon Musk um etwas mehr als 14%. Der Unternehmenswert von seinem Unternehmen stieg auf 1,042 Billionen Dollar. Was ist eine Billion? Eine Billion, meine Damen und Herren, sind 1000 Milliarden. 1000 Milliarden. Oder 1000 mal 1000 Millionen. Damit Sie das verstehen, das ist 10 hoch 12. Und diese Zahl hat insgesamt 12 Nullen. So, dann fangen Sie an. Und das Unternehmen ist jetzt um 14% gestiegen. Das heißt, wenn Sie die 14% haben, die das nur nach der Wahl gestiegen ist, haben Sie ausgesorgt, meine Damen und Herren. So viel über das Thema der Superreichen und warum der, naja, kommunikativ, wie er selber zugibt, leicht behinderte Herr Elon Musk eigentlich im Moment alles richtig macht. Ob dem jetzt bei X die Wölfe gute Nacht sagen, ist dem sowas vom Bovidel, weil der hat den Deal seines Lebens gemacht mit der Wahl des amerikanischen Präsidenten, frisst mit dem neuen Gesundheitsminister, stopft irgendwelche Burger in sich hinein, dem Gesundheitsminister, dem neuen Kennedy, schläft das Gesicht ein, weil der will natürlich, dass die Amerikaner abnehmen, ja, dass die halt gesünder leben. Und da sind natürlich das Burgeressen vom Präsidenten und von Mr. Musk ist ihm zutiefst zuwider. Aber es ist alles natürlich schon sehr, sehr lustig. Und wir werden sehen, welche Relationen Österreich dann hat, wenn Sebastian Kurz vielleicht zu dieser Regierung einen besseren Kontakt hat als all die Nehammers und Co's, die hier sofort auf den Bauch gefallen sind, als der Herr Trump doch diese Wahl gewonnen hat, was ja alle Medien falsch vorausgesagt haben, dass er es eben nicht gewinnen wird.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Um Geld geht es natürlich auch in Österreich, um viel Geld, um ein riesiges Budgetloch. Und Magnus Brunner, der ehemalige Finanzminister, ist ja jetzt in Brüssel. Er ist dafür zuständig, dass weniger Migranten nach Europa kommen. Aber wir stellen uns die Frage, wer ist jetzt eigentlich der neue Finanzminister? Mhm. Kennt ihn jemand?
Ja. Wenn wir uns die Magnum-Brunner-Zahlen anschauen, die er uns geliefert hat vor der Wahl und nach der Wahl, dann habe ich schon Angst vor den Zahlen, die er uns über die Migranten erzählen wird. Weil er wird uns erzählen, es kommen im Jahr nur 1.200 Migranten und dann werden es 120.000 oder 1,2 oder 12 Millionen sein. Niemand weiß das so ganz genau, siehe Elon Musk. Ich sage Ihnen ein paar Zahlen und die lesen Sie eigentlich in keiner Zeitung. Das Budgetdefizit war knapp vor der Nationalratswahl von Magnus Brunner und von natürlich der Regierung, knapp vor der Wahl, hat einen Grund, geplant, mit 2,7 bis 2,9% Budgetdefizit. Dies hätte einen Defizitbetrag von knapp 20 Milliarden Euro ergeben. Mittlerweile schätzt jedoch der Fiskalrat das Budgetdefizit nicht auf 2,7 bis 2,9%, sondern auf 3,9%. Damit sehen Sie, meine Damen und Herren, wie sehr wir beschissen und fehlinformiert wurden vor der Wahl, damit wir nicht wissen, was wirklich in dem Land passiert und wie sehr wir jetzt plötzlich wissen, was da passiert. Denn knapp nach der Wahl wurde bekannt, dass es nicht 20 Milliarden Euro sein werden, die dieses Budgetdefizit, dieser Defizitbetrag auslöst, sondern 14 Millionen mehr, also 34 Millionen. Milliarden Euro. Das heißt, da kannst du einmal Klavier spielen auf dem. Und mittlerweile schätzt man, dass es nicht 14 Milliarden mehr sein wird, sondern 30 Milliarden. Das heißt im Klartext, wir haben nicht vor der Wahl uns versprochen, 20 Milliarden Budgetdefizit, sondern wir haben 50 Milliarden Euro Budgetdefizit. Das ist mehr als das 2,5-fache von dem, was uns auf die Nase gebunden wurde. Viel Spaß jetzt mit dem neuen Finanzminister, er heißt Gunther Mayer, hat Rechtswirtschaften und Betriebswirtschaft in Innsbruck studiert. Seit 2003 ist er im Finanzministerium tätig, ist ein typischer Beamter. Seit 2009 Professor für Finanzrecht an der Universität Wien, dort ist er aber karenziert. Und seit 2012 ist er Sektionsleiter für Steuerpolitik und Steuerrecht im österreichischen Finanzministerium und war maßgeblich an der Steuerreform beteiligt. Einer von den typischen, bei allem Respekt, Herr Finanzminister, einer von den typischen farblosen Beamten, der ja nur in einer Übergangsregierung praktisch als Beamter hier dienen wird, bis eine neue Regierung, wenn es das Zusammenbringen angelobt wird. Und dort steht mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass das natürlich ein Politjob sein wird und politisch besetzt wird, aber sicherlich nicht mit einem Beamten. Das heißt, er wird einer der kürzeren Finanzminister der Zweiten Republik sein.
Ja, aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn eben ein wirklich trockener Analyst diesen Job machen würde und man nicht so sehr politisch hin und her taktieren würde, wer was, wann, wo, wie wird. Im Übrigen, es sind an die 300 Personen, die bei den Sondierungs- bzw. Koalitionsverhandlungsgesprächen am Tisch sitzen, in verschiedensten Untergruppen, eigentlich eine riesige Nummer, 300 Leute.
Was geschehe ich dort? Wissen Sie, wie das vor sich geht? Ich weiß es.
Ja.
Ich weiß es ganz genau, weil es mir Leute natürlich unter der Hand erzählt haben. Also das Ganze ist natürlich jetzt nicht so, dass da unheimlich viele Untergruppen jetzt über die Fakten reden und über das, was wäre gut für Österreich. Sondern in Wirklichkeit geht es einmal in den obersten Bereichen darum, wer kriegt wölfe Ministerien? Das ist einmal die allererste Frage. Die allererste Frage ist einmal, wer kann sie dort wichtig machen und die Titel holen? Es tut mir leid, Kinder, das sind die harten Fakten. Die zweite Frage ist, welche politische Partei kann welche Position durchbringen? Da geht es also um die entscheidenden Positionen. Und da geht es um das Backeln. Das wird gebackelt. Und da wird gesagt, pass auf, du musst auf die Reichensteuer verzichten und auf die Erbschaftssteuer, weil das kriegen wir nicht durch, sagt die ÖVP zum Babler. Weil wenn man das daraufhin sagt, ja, dafür würde ich aber drei andere Sachen und ein Ministerium mehr. Da wird gebackelt, getäuschelt, abgeglichen, bis zum geht nicht mehr. Das ist ein erbärmliches Basarspiel. Und dann, wenn diese Rahmenbedingungen gesetzt wird, fangen die Untergruppen an zu sagen, wie können wir das so abschleifen, dass wir innerhalb dieser Rahmenpakete, die vorgegeben sind, die Details checken können. Und dort hängt es natürlich schon ab, wie geschickt jemand ist. Das heißt, wenn Herr Wrabetz dort sitzt, bei Rapid bereits jetzt karenziert wird, weil ziemlich sicher sein wird, dass er in der neuen Regierung, bitte, weiß ich nicht, Medienminister werden wird. Der Wrabetz ist einer der genialsten Verhandler. Der spielt mit der ÖVP dort Fütschi Gogerl im wahrsten Sinn des Wortes, weil das können die ja nicht so gut. Das heißt, Verhandeln ist eine eigene Wissenschaft, aber meiner Meinung nach ist dies ein ziemlich schmutziges Spiel und ich habe das ja schon öfter gesagt. Lesen Sie bitte auf www.mucher.at. Übrigens, meine Damen und Herren, wenn Sie nett sein wollen zu mir, dann gehen Sie auf unsere Pages und abonnieren Sie meinen neuen Newsletter. Wenn Ihnen das gefällt, wie ich hier spreche und wie ich mich hier traue, Sie kriegen zweimal in der Woche am Dienstag und am Donnerstag ein Newsletter von mir, wo Sie schonungslos die Wahrheit über alles kriegen, so wie ich es spitz kriege, wie ich es erfahre, wie es mir hinterbracht wird. Aber dazu müssen Sie ihn anmelden. Wenn Sie sich anmelden, kriege ich für mein Newsletter ein Geld. Wenn ich ein Geld kriege, bin ich motiviert, Ihnen die Wahrheit zu schreiben. Schreiben Sie mir www.mucher.at. Bei Ihrer Zeitung gibt es unten ein Newsletter. Schreiben, ausfüllen, abschicken. Je mehr ich habe, desto mehr Geld kriege ich dafür. Es wird ja jetzt ein digitales Zeitalter. Ich höre mit meinen Printmedien auf. Wir sind nur mehr digital, Herr Wendel.
Ja, Sie haben das schon angekündigt, allerdings, wir glauben es noch nicht so
wirklich. Oh ja, es ist so. Ich habe meine angestellten Redakteure jetzt alle davon ja schon vor einem Jahr informiert. Die wissen auch alle, dass das jetzt zu Ende geht mit dem Jahresende. Und wir haben natürlich jetzt eine neue Mannschaft engagiert. Nicht? Wenn Sie so wollen, bin ich bis jetzt ein Schwimmertrainer. Also die Schwimmer sind die Printmedienmenschen. Und jetzt haben wir Turmspringer, jetzt haben wir halt die neuen Medien. Digital. Und das ist natürlich, du kannst die Schwimmer jetzt nicht sagen, werd jetzt zum Turmspringer, sondern du musst eine andere Mannschaft engagieren. Und wir haben jetzt wunderbare Mitarbeiter und Online-Experten. Übrigens einen der Manager, dessen Namen ich noch nicht sagen darf, der die Österreich-Reichweite ganz groß gemacht hat und euch groß gemacht hat, der ist jetzt mein Chefredakteur und Teamleiter für die Online-Pages.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber es klingt nach einem guten Mann, wie wir alle wissen.
Ist ein guter Mann, weil ihr habt ja tolle Zahlen jetzt gehabt, bitte. Ihr habt zwar österreichweit die Nummer 1.
Die besten, ja. OE24 liegt ganz weit vorne, vor allem die Oktoberzahlen waren hervorragend. Hm? Nichts soll künftig so sein, wie es immer gewesen ist, das sagt Karl Nehammer über die neue Regierung, so sie zustande kommt. Bei Ihnen offensichtlich im Verlag, ja, gilt das jetzt auch. Glauben Sie daran, dass diese Koalition sich bis Weihnachten finden wird?
Sie wird sich vielleicht finden. Es findet sich immer ein Weg, wenn die Gier, die Machtlust und die Begehrlichkeit stark genug ist. Das wissen wir doch alles. Es kann kein Prinzip so groß sein, dass man es nicht über Bord wirft, wenn man sich dafür persönlich verbessern kann. Also während die das zusammenbringen, existieren wir jetzt nicht lang, weil das wird natürlich in der Alltagsarbeit zerschellen und dann kriegen wir Neuwahlen. Aber wir müssen uns ja mal überlegen, eigentlich sollten sich die zusammenraufen, weil alleine, wenn man sich anschaut, was da jetzt passiert mit dem Budgetloch, das ich vorher angesprochen habe, bitte, ja, 50 Milliarden, bitte, Euro müssen wir hier irgendwo finden. Bis 2027 sollen bei Ford in Europa 4.000 Arbeitsplätze abgebaut werden, davon 2.900 in Deutschland. Und Sie haben das letzte Mal gesagt, wenn Deutschland Schnupfen hat, dann hat Österreich
eine Lungenentzündung.
Eine Lungenentzündung. VB baut in Deutschland bis zu 30.000 Stellen ab. Die Schließung von mindestens 3 Produktionsstätten ist geplant. In meiner neuen Ausgabe FM haben wir gezeigt, welche Gastronomiebetriebe da alle draufgehen und zusperren mit den Arbeitsplätzen. Schauen Sie sich das einmal an, die Chronique Dolorös. Schauen wir uns an, es hat noch nie so viele Insolvenzen gegeben wie jetzt. Da kann nicht einmal mehr Nick Knatterten helfen, bitte, in dieser Situation. Das heißt, in solcher Situation müssen wir alle zusammenstehen, müssen uns zusammenreißen, noch dazu jetzt mit dem Erdgas, das wir nicht kriegen werden von den Russen, wo ich mich bedanke für die vielen, vielen Zuschriften, als ich gesagt habe, es wird nicht reichen. Und meine Damen und Herren, Sie haben natürlich recht, wenn unsere, das waren nämlich die spannendsten Zusendungen und also wirklich Hunderte dazu, die mir alle gesagt haben, aber lieber Herr Mucher, danke für Ihren Kommentar, aber wenn unsere Lager zu 94% gefüllt sind, dann gehört ja der Großteil der Lager gar nicht der Republik Österreich oder der OMV oder sonst irgendjemand, sondern die gehören ja anderen. Das kommt ja noch dazu. Also meine Damen und Herren, es gibt viele Schmähs, viel Lüge, viel Fake News, viel Beschwichtigungskommentare seitens der Mächtigen, aber ich bin halt kein Beschwichtigungshofrat, sondern ich bin halt der, der schonungslos sich traut, die Dinge beim Namen zu nennen. Und dazu brauche ich Ihre Unterstützung. Gehen Sie auf meine Pages, liken Sie auf meine sozialen Netzwerke. In Zukunft bin ich nur mehr digital und kann ja überhaupt keine Werbung mehr verkaufen in Printmedien, weil man keine mehr machen. Und ich freue mich eigentlich schon drauf, weil es ist eine neue Zeit. Und mein letztes TikTok-Video haben jetzt wieder, ich glaube, 37.000 Leute in 2 Tagen angeschaut. Wir erreichen bis zu 250.000 Menschen heute über TikTok. Und das finde ich lustig. Kommen Sie dort, schauen Sie vorbei, es ist lustig. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn Sie so ein Herzerl dazu geben. Und noch mehr, wenn Sie sich die Mühe geben, das zu kommentieren.
Ja, dann danke ich vielmals, Herr Mucher, für diesen wirklich lebhaften Wochenrückblick. Es war ja spannend, diese Woche. Aber eine Frage noch am Schluss der Sendung. Warum haben Sie heute eigentlich dieses Hauberl auf?
Ja, wenn es wirklich die ehrliche Antwort. Von mir sagt man, ich bin ehrlich. Na, weil ich schon so erglotzen habe, dass meine Frau gesagt hat, lass das Kapperl das nächste Mal auf, das passt auch farblich gut zu deinem Sakko. Vielleicht dreht dich künftig wie der DJ Ötzi mit seinem Hauberl nur mit einem Kapperl auf. Aber also, Sie merken, meine Damen und Herren, ich habe jetzt eine neue Frisur. Pfö ist nicht mehr da. Und wenn ich den Kopf senke, siehst du, ist das nicht mehr so praktisch. Bei Ihnen passt das ja zum Charakterkopf. Nur bei mir rechnen die Leute mit viel Haupthaar. Aber bei mir weiß man natürlich auch, warum ich so wenig Haar mittlerweile habe. Weil diese Republik, meine Damen und Herren, ist zum Haar ausreißen. Und damit wünsche ich ein schönes Wochenende. Danke für die Einladung.
Danke für das Gespräch und einen schönen Abend noch.